Jesus Christus, du bist unsere Autorität. Wir haben es gerade gesungen und ich glaube das von ganzem Herzen und das ist die Wahrheit. Du bist die Autorität und hast die Autorität über alles. Du bist der Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat und du bist auch der Erlöser. Und wir stellen uns gerne unter diese Autorität und wollen auch heute, wenn wir dein Wort öffnen, dir darin begegnen, deiner Autorität und deiner Wahrheit darin begegnen. Herr, wir wollen verstehen, tiefer und klarer sehen, was dein Wille ist, im Wissen und im Glauben, Herr, dass das uns festigt, dass uns ausrichtet, ja, dass es uns hilft, in dieser Welt zu leben und auch dich zu überwinden, bis du wiederkommst. Herr, vermagst du Weisheit zu geben im Reden, Verstand, Freimütigkeit, aber genauso Freude und Liebe, vermagst du in den Herzen offene Ohren zu geben, geistliche Ohren, die in der Lage sind, das zu hören und auch in ihr Leben hineinzusprechen. Herr, ich danke dir, dass wir damit dir rechnen dürfen. Du bist treu. Danke dafür. Amen. Ihr Lieben, ganz kurz schlag mit mir den zweiten Petrusbrief auf. Ganz kurz deswegen, weil ich euch da kurz abholen möchte. Einfach, dass wir das Bewusstsein haben, auch wenn wir durch viele Bibelstellen, sowohl Alten und Neuen Testament gehen, dass wir wissen, dass wir gerade den Petrusbrief studieren, den zweiten Petrusbrief und Kapitel 2. Weil wir aber das gründlich machen wollen und eben im Kontext der Bibel befinden wir uns an verschiedenen Stellen, aber wir wissen, der Ausgangstext und der Ausgangspunkt, das ist der zweite Petrusbrief, Kapitel 2. Wir beschäftigen uns und lernen, was die Schrift über falsche Lehre, über die Quelle der falschen Lehrer sagt. Das ist Kapitel 2. Und in den ersten Verse werden sie uns vorgestellt und uns auch gezeigt, was ihre Motive sind, warum sie das tun und welche Folgen das haben wird für die, die ihnen nachfolgen. Petrus lehrt uns aber auch, dass diejenigen, die den folgen werden und selbst diese falschen Lehrer, sie erwartet ein Gericht. Und das sind dann die Verse 4 und folgende zeigen uns dann anhand drei Beispielen dieses Gericht. Also die ersten Verse, da werden uns die Quelle des falschen Glaubens vorgestellt, der falschen Lehre werden uns deutlich gemacht. Ab da zeigt es uns ab Kapitel 2, Vers 4 die Folgen dieses falschen Glaubens und die Folgen der falschen Lehre. Und eben da redet Petrus intensiv über das Gericht. Wir erinnern uns, das Gericht über die Engel, das Gericht über die alte Schöpfung und das Gericht über Sodom und Gomorra. Und das ist momentan unser Punkt. Wenn wir das jetzt noch behandelt haben, auch heute noch mal uns die Zeit nehmen, das Gericht über Sodom und Gomorra und diese schwere Sünde, die dort begangen worden ist, uns im Neuen Testament noch mal weiter anzuschauen. Wir haben uns einen Überblick verschafft vom Alten Testament, was das bedeutet und warum diese Sünde so als schwer gesehen wird. Und wir wollen das noch weiterhin im Neuen Testament untersuchen und da Klarheit, ich denke schon, dass wir Klarheit haben. Ab und zu denke ich, vielleicht denken Sie, wieso redest du immer wieder und immer wieder darüber? Wir wissen schon Bescheid, ist doch klar. Aber ich nutze die Gelegenheit, dass wir dadurch die Bibel auch besser kennenlernen, dass wir auch die Bibelstellen kennenlernen, dass wir nicht nur wissen, dass es nicht rechtens, sondern verstehen auch, warum und was die Bibel dazu sagt, dass wir die Stellen kennen und sie auch dann eben gebrauchen. Und zu anderen glaube ich, dass gerade diese schwere Sünde und diese Merkmale, die hier uns beschrieben werden, ein wesentliches Kennzeichen der Endzeit ist und des Abfalls in der Gemeinde. Und darum müssen wir das auch verstehen und darum müssen wir das auch sehen. Ich habe in der Vorbereitung in meinem Regal ein bisschen gestöbert und habe geschaut, was ich da so habe. Und unter anderem habe ich ein Heftchen wieder entdeckt und rausgeholt. Das ist von Helmut Egelkraut. Dieser Mann weil er letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist. Er war Leiter von der Akademie für Weltmission, dort habe ich meine Masterstudium gemacht. Später war er auch dann Dozent und auch in den USA an Unis unterrichtet und so weiter. Und er hat ein Büchlein geschrieben und auf der Rückseite von dieses Büchlein heißt Homosexualität und Schöpfungsordnung. So, darüber habe ich mit euch in den letzten Bibelstunden auch gesprochen. Und er hat darüber auch einiges gesagt, beziehungsweise, ja, das ist ein kleines Heftchen, leicht zu lesen. Und hinten, das wollte ich euch vorlesen, hinten schreibt er, In Politik und Kirche wird immer öfter der Ruf laut, homosexuelle Beziehungen offiziell anzuerkennen, die sie heterosexuellen Beziehungen rechtlich gleichzustellen. Menschen in homosexuellen Partnerschaften im Bereich der Kirche in den vollzeitlichen Dienst zu übernehmen und homosexuelle Paare zu trauen oder sie zu segnen. Doch was sagt Gottes Wort, was sagt die Bibel dazu? Das ist eine Einleitung, so eine kurze Beschreibung hinten zu diesem Heftchen. Und er sagt, der Ruf wird laut in Politik und Kirche. Ich habe geguckt, wann er das geschrieben hat, das war 2000. Das Heftchen kam 2000 raus. Und wir haben jetzt 22 Jahre, richtig? Okay, nicht, dass ich da falsch gerechnet habe. Mir passiert schnell solche leichten Denkfehler. Ich dachte 22 Jahre, der Ruf ist nicht mehr laut. Das ist keine Frage mehr. Hier, vor 22 Jahren, als er das geschrieben hat, hat man darüber diskutiert, sollte man, das ist jetzt Selbstverständlichkeit. Heute bringt ein Netzwerk für Bibel und Bekenntnis, Arbeitskreis Württemberg, das zum Beispiel Ulrich Pazani ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, der ist da sehr stark engagiert in diesem Arbeitskreis, dass sich sehr stark gerade in der evangelischen Landeskirche sich dafür einsetzt, dass die Bibel Bekenntnis, das Wort Gottes noch der Maßstab ist. Und sie haben ein Heftchen rausgebracht und das heißt, und er schuf sie als Mann und Frau. So in der gleichen Thematik, was gegen die Genderisierung der Kirche spricht. Da ist nicht mehr die Rede von Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehen, Akzeptanz. Das ist schon Akzeptanz, das ist kein Ruf danach, das ist Selbstverständlichkeit. Heute wird darüber nicht mal diskutiert, sondern schweigend und ich würde es fast sagen heimlich eingeführt. Da wird nicht mehr unterschieden oder gesagt, Mann, Mann, Frau, Frau, sondern heute ist die Frage, gibt es überhaupt ein Geschlecht von Mann und Frau? Ist es nicht einfach alles neutral und jeder empfindet sich so, wie er ist? Also ich dachte, 22 Jahre später, am Anfang war noch so der Ruf da, und das ist Selbstverständlichkeit, und heute redet man gar nicht mehr darüber, sondern heute ist eben dieses Gender, ja, und das sind gerade mal 22 Jahre. Für den anderen vielleicht lange, kirchengeschichtlich, es ist kurz. Und das ist auch der Grund, warum ich fand es interessant, lass mich das nur kurz, ich fand es interessant, wie die Einführung zu diesem Thema geschrieben wurde. Es heißt, ich sehe Sternchen, obwohl ich keinen Unfall hatte, obwohl es nicht Weihnachten ist, heftige Sternchen in kirchlichen Texten. Worauf der Autor hier eingeht, dass man überall zum Beispiel schreibt, Pfarrer, Sternchen, innen. Ja? Überall muss man jetzt ein Sternchen setzen, um diese Geschlechtsneutralität. Es kann ja sein, dass jemand etwas liest in unseren Kirchen und Gemeinden und sich dann diskriminiert fühlt, wenn wir von Pfarrer reden. Sondern man muss Pfarrer, Sternchen, innen sprechen. Überall, Kollegin, Kolleg, Sternchen, innen. Das ist Gendersprache. Und hier geht es darum, dass sie sagen, diese Sprache hat schon längst die Kirche erreicht und ist schon längst etabliert. Darüber wurde aber noch nicht mal diskutiert, ob das biblisch und richtig ist. Und dafür setzen sie sich ein. Warum ich das mitbringe und warum ich auch hier wirklich mir Zeit nehmen möchte, obwohl ich mir denke, eigentlich sind wir auch hier als Gemeinde sehr klar da aufgestellt. Aber ich weiß es. Das ist, was den großen Abfall der Kirche ausmacht. Der Umgang als Mann und Frau, der Umgang mit der Sexualität, der Umgang mit diesen Themen, das widerspiegelt den Zeitgeist. Das, was für die Welt selbstverständlich und klar ist. Willst du den Grad des Abfalls einer Gemeinde und einer Kirche messen, dann ist das ein wesentliches Merkmal. Schaut mal, geht mal mit mir in den zweiten Petrusbrief kurz hinein. Ich möchte euch kurz das zeigen. Wer die letzten Bibelstunden verfolgt hat, der weiß, dass ich deutlich versucht habe zu machen, dass die Homosexualität und diese Art der Unzucht in gleicher Weise eine Begierde ist wie jede andere. Sodass dafür genauso eine Vergebung braucht und dass wir genau dafür aber auch Buße tun müssen. Also wir dürfen das nicht sagen, das ist wie eine unvergebbare Sünde, sondern diese Menschen, die in dieser Begierde leben, brauchen genauso Vergebung wie Menschen in anderen Begierden leben. Aber wir dürfen, genauso wie wir andere Begierden, nicht verharmlosen und sagen, ist keine Sünde. Können wir auch nicht sagen, aber diese Begierde ist jetzt keine Sünde. Dann überlassen wir den Menschen den Sünden und somit auch dem Tod und das Gericht des Gottes. Ich hoffe, ihr könnt euch noch das erinnern und mein Anliegen darin verstehen. Und trotzdem macht die Schrift folgendes. Schaut mal Kapitel 2, Vers 6. Ich lese nochmal Vers 9 mit, damit wir den Zusammenhang haben. Petrus schreibt, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Wir werden uns anschauen, was diese Versuchung ist. Die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Gott rettet die Gottseligen, Gottesfürchtigen, die auf Gottes Wort hören, auf ihn hören, die ihn als sein Gebieter annehmen, die ihn verherrlichen durch ihr Leben und durch ihren Glauben. Und Petrus sagt, Gott rettet sie, er bewahrt sie vor einer Versuchung. Aber die Ungerechten bewahrt er für den Tag des Gerichts. Und dann schaut man Vers 10, was da steht. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen. Alle werden gerichtet, alle, die in ihren Begierden leben. Aber besonders die, das heißt, auch hier hebt die Schrift in besonderer Art und Weise diese Art der Unzucht hervor und spricht da Gottes Gericht darüber. Und wir verstehen warum, weil das Ebenbild Gottes verzerrt, pervertiert, zerstört, weil es das Ebenbild des Evangeliums von Christus und die Gemeinde zerstört. All das haben wir uns angeschaut. Wir müssen verstehen, dass das etwas ist, was zu dem gefallenen Menschen dazugehört. Das ist ein Wesensmerkmal des gefallenen Menschen, dass er in seinen Begierden lebt. Ich möchte euch mit euch weitergehen und euch daran erinnern, wir haben aus Markus Evangelium Kapitel 10 gesehen, dass Jesus die Beziehung und die Ehe als Mann und Frau definiert. Und das macht deutlich, das ist, was Gottes Wille, was Gottes Plan ist. Wir haben es gesehen, Autorität, Jesus ist unsere Autorität und er darf uns sagen, er soll und muss uns sagen. Und wenn Jesus sagt, Gott hat sie von Anfang an als Mann und Frau geschaffen, dann können wir diese Autorität nicht leugnen oder sie über Bord werfen und rebellieren, das geht nicht. Wenn Jesus das sagt, dann ist es die Wahrheit. Und das haben wir in Markus 10 gesehen. In Römer Kapitel 1, und das hat uns eine ganze Bibelstunde letztes Mal gekostet, habe ich versucht, euch aufzuzeigen, dass diese Schöpfungsordnung aber angegriffen wird, dass diese Schöpfungsordnung aufgegeben wird und dass der Mensch Gott als Schöpfer verwirft und Gott in den Menschen dahin gibt. Und jetzt, wohin gibt er? In seine Begierden. Das heißt, das, was dann kommt, der Lebensstil, unter anderem eben in der Art des Umgangs zwischen Mann und Frau, das hat ihren Ursprung in den Begierden. Nochmal, das ist keine, versteht, wenn ich sage, das ist keine Krankheit, wie manche meinen. Oder das ist eine Begierde. Und dann müssen wir begreifen, wenn wir das verstehen, dann müssen wir auch verstehen, woher kommt das und wie geht man aber auch mit Begierden um. Geht mit mir an dieser Stelle ganz kurz noch zurück zum Markus-Evangelium, Kapitel 7. Markus-Evangelium, Kapitel 7. Woher kommt das alles? Wie kommt es dazu? Wieso tun Menschen das, was sie tun? Kapitel 7 im Markus-Evangelium spricht Jesus in diesem Zusammenhang, redet er von Reinheit und Unreinheit. Die Pharisäer haben ja ihm vorgeworfen, dass er seine Jünger dazu erzieht und anleitet, unrein zu leben. Dann denken sie an all das, was sie in den Körper aufnehmen. Es ging darum, ob man die Hände wäscht und nicht, nach der Tradition der Ältesten, wie man die Töpfe wäscht, das hat ja für alles eine Ordnung. Nach ihrem Verständnis ist das, dass unrein ist als das, was außerhalb von Menschen ist, das ist alles unrein und bevor man mit dem in Kontakt kommt, muss man das alles reinigen, damit man sich nicht verunreinigt und dann ist man gerecht und heilig vor Gott. Wenn man also den Schmutz von außen so schön weit weg, also das hat was damit zu tun, was esse ich, wie esse ich, von was esse ich, von wem esse ich, wen berühre ich nicht, mit wem habe ich Gemeinschaft und so weiter. All diese Zäune, die schriftgelehrten Pharisäer gemacht haben. Jesus zeigt ihn aber und sagt, nein, liebe Freunde, das macht den Menschen nicht unrein. Das ist nicht das, was den Menschen verunreinigt. Ich steige mit euch ab Vers 17 und er erklärt, was den Menschen verunreinigt. Was verunreinigt den Menschen ab Vers 17? Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen: Seid ihr so unverständlich, begreift ihr nicht? Also die Jünger hatten auch hier ein Defizit an Verständnis, was die Unreinheit betrifft und was die Menschen wirklich unrein macht. Und dann sagt er, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Das macht den Menschen nicht unrein. Darum haben wir auch diesen herrlichen Kommentar und ich freue mich darüber. Im Markus Evangelium Vers 17 heißt es, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht hinaus in den Abort. Damit erklärt er alle Speise für rein. Das macht mich als Gernesser natürlich glücklich. So, er erklärt alle Speise für rein. Der Punkt ist, was Jesus damit deutlich macht, so, das, was du isst, was du trinkst, alles, was von außen, wenn du das aufnimmst, das geht durch den Menschen und es geht an einen hässlichen Ort. Aber das macht den Menschen nicht unrein. Jetzt kommt er aber zu dem Punkt, was macht den Menschen unrein? Vers 20. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. So, von was redet er? Jetzt redet er nicht von eben diesem Geschäft, was dem Menschen herauskommt. Was meint er, was kommt aus dem Menschen raus? Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken hervor. Wenn Jesus sagt, also, es ist nicht das, was dich verunreinigt, was du isst oder trinkst, in unserem Verständnis natürlich, wenn wir viel Zucker und Fett konsumieren, das macht doch unser Herz kaputt. Ja? Aber Jesus redet von einem anderen Herzen. Er redet jetzt nicht von einem Gesundheits- und Ernährungstipp oder Gebot. Nein, nein, nein. Er redet jetzt nicht von unserem Körper, sondern er redet von dem Herzen und er redet vom Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Es geht um dein Denken und sagt, das ist das, was dich verunreinigt. Nicht, was du in dich aufnimmst, sondern was aus dir herauskommt, das ist das, was dich unrein macht. Und was kommt und von wo kommt das, was einen unrein macht? Er sagt, das hat was mit deinem Denken zu tun. Das hat was mit deinem Herzen zu tun. Das ist das Problem. Nochmal Vers 20, was aus den Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken hervor. Und jetzt die Liste. Was sagt er als erstes hier? Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. So, was ist die Quelle für all das? Das Herz, die Gedanken. Wir sind schnell dabei, alle anderen als Schuldigen zu identifizieren, spätestens beim Teufel angekommen. Natürlich, er ist schuld. Ja, wir sind Opfer unserer Erziehung, Opfer unserer Zeit, Opfer unserer Gesellschaft, Opfer unsere Schule, der Freunde, Opfer der Werbung, des Fernsehens, keine Ahnung, des Internets. Wir sind immer nur Opfer. Ja. Und dann, klar bin ich so, wie ich bin. Ja. Nein, Jesus sagt, es hat was mit deinem Herzen zu tun. Das Herz ist das Problem. Und aus dem Herzen kommen diese Gedanken. Und unter anderem, und das ist nicht für mich außergewöhnlich, dass er damit beginnt und sagt, Unzucht. Er beginnt mit Unzucht. Dieses Wort habe ich euch schon vorgestellt. Das ist das griechische Wort, was bei uns für Pornografie steht. Porneia, genau so heißt es. Und damit meint er jede Art der Sexualität, das nicht in dem Sinne und in dem Willen Gottes steht. Das ist alles eingeschlossen. Jede Pervertierung und Perversion der von Gott geschaffenen Sexualität. Und da, er sagt, und woher kommt das? Aus dem Herzen. Es kommt aus deinem Herzen. Nun ist es offensichtlich, dass der Feind, der Satan, der weiß, was in unserem Herzen ist. Übrigens, es steht geschrieben, er muss es nicht mehr rausfinden. Er muss nicht den Menschen studieren. Gott hat es gesagt. Und wenn er weiß, ah, der Mensch hat das alles im Herzen, dann wird er natürlich bemüht sein, was die Menschen permanent vor seine Augen und in seinem Leben zu bringen. Natürlich diese Dinge, weil er weiß, wenn er mit diesen Dingen konfrontiert wird, dann wird das Herz jubeln. Es wird sich natürlich dem ausstrecken und wohlwollend es natürlich auch annehmen wollen. Da, in aller Ehre dem Ehre gebührt, oder Ehre, nein, das ist falsch, Ehrfurcht. Ich möchte den Satan jetzt nicht klein machen, aber er ist nicht Gott, er ist nicht allwissend. Und es steht geschrieben, Gott sagt, was in dem Herzen des Menschen ist. Und darum schafft er natürlich eine Gesellschaft, in der all diese Dinge gefördert, in der all diese Dinge legitimiert werden, in der all diese Dinge als richtig und gut und nützlich und lebenswert und begehrenswert erscheinen und nicht falsch. Und wenn er so eine Welt schafft, dann fühlt sich der Mensch natürlich in dieser Welt wohl. Warum? Weil das ja sein Herzen entspringt. Das ist sein Herzenswunsch. Es sei denn, er bekommt ein neues Herz und ein verwandeltes Herz. Und daran, sagt die Schrift, daran erkennt man auch die Kinder Gottes und die Kinder der Welt, was sie lieben, wem, was sie fördern, was wollen sie eigentlich haben. So, dieser Hinweis, ist gut und wichtig, dass wir verstehen, was ist der Ursprung. Und da müssen wir bei uns selbst und bei unserem Herzen anfangen, bei unseren Gedanken. Nicht jeder Gedanke, den wir denken, ist gut. Auch wenn das schwer zu glauben ist, weil wir ja so von uns überzeugt sind, dass unsere Gedanken immer die richtigen sind. Ja. Ich möchte euch anhand ein paar Stellen nochmal zeigen, weitergehen und wie klar die Schrift darüber redet. Und bitten mit euch, in den ersten Korintherbrief zu gehen. Wenn wir diese 1, 2, 3 Stellen angeschaut haben, ich werde 1, 2 Kommentare dazu geben, versuchen nicht zu lange in den einzelnen Stellen zu bleiben. Bei einer Stelle muss ich etwas länger bleiben. Und dann möchte ich nochmal anschauen, wie gehen wir aber mit diesen Gedanken, wie gehen wir mit den Begierden? Es reicht es ja nicht nur, es zu verurteilen, wir müssen ja lernen, damit umzugehen. Auch wir als Kinder Gottes, wir müssen verstehen, wir leben in dieser Welt, wir werden konfrontiert. Petrus sprach, dass sie gequält wurden von den Ruchlosen, die Seelen wurden permanent gequält an dem, was sie sahen und hörten. Da muss man ja lernen, damit umzugehen, wenn man es sieht und wenn man es hört. Wie geht man damit um? Das ist ein wichtiger Schritt, den wir auch noch gehen müssen. Aber zuerst 1. Korinther Kapitel 6. Habe ich es schon euch gesagt? Noch nicht. Jetzt 1. Korinther Kapitel 6. Nachdem wir den Römerbrief uns angeschaut haben, gehen wir in den Korintherbrief. Ich lese euch Vers 9 vor, dann erkläre ich in dem Zusammenhang, was Paulus hier uns zu sagen hat, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. Wenn ich das so sage, dann weiß ich, okay, Paulus hat geschrieben, aber in mir drängt es unbedingt zu sagen, nein, Gott hat es geschrieben. Es ist nicht einfach nur die Meinung von Apostel Paulus, sondern es ist das Wort Gottes an uns. Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, wahrscheinlich bei manchen Übersetzungen steht da vielleicht Weichlinge, ja, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, je nach Übersetzung vielleicht ein anderes, ich erkläre gleich die zwei Begriffe, also noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Dieben, noch Habsüchtige, noch Trunkbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Paulus sagt, wer wird das Reich Gottes nicht empfangen? So, während die Römerstelle oder Markusstelle Kapitel 10, was Jesus sagte, Paulus im Römerbrief Kapitel 1, wir eine Argumentation von der Schöpfungsordnung her haben. Das heißt, Gott hat es so gesagt und Gott hat so Mann und Frau zueinander geschaffen in dieser Art der Sexualität. Dann argumentiert er hier jetzt mit dem Reich Gottes. Das heißt, wer hat einen Anteil an dem Reich Gottes? Man kann nicht sagen, man ist ein Kind Gottes und man hat ein Erbteil und man gehört zum Reich Gottes und lebt komplett im Gegensatz den Bestimmungen und den Prinzipien des Reiches. Das ist eine Phrase, ist das richtig? Nee, Phase. Jetzt habe ich es. Ich habe mal falsch das gelehrt und gesagt. ist eine Farce. Es ist absurd. Es ist unmöglich. Du kannst nicht behaupten, einen Anteil am Reich Gottes zu haben und die Prinzipien des Reiches Gottes mit Füßen zu treten. Das ist unmöglich. Das bedeutet nicht, dass man perfekt und keine Fehler macht. Nein, nein, man kann nicht sagen, es ist Gottes Wille, dass man ein Lustknabe und ein Knabenschänder oder ein Unzüchtiger ist. Das ist keine Sünde. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn man aber nicht Buße tut und an das Evangelium, an die Vergebung für diese Sünden glaubt, dann hat man keinen Anteil am Reich Gottes. Man kommt da nicht hinein. Man kann die Kirche, die Gemeinde Jesu, kann nicht sagen, das ist keine Sünde, das ist nicht schlimm. Und dann zugleich sagen, aber wir repräsentieren das Reich Gottes. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Paulus sagt nochmal, schaut mal, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Das ist ein Oberbegriff. Wer wird es nicht ererben? Ungerechte. Es ist, wer ist alles Ungerechter? Der Zusammenhang ist sehr interessant. Paulus spricht zuerst darüber, oder er kommt von daher, dass er sagt, wieso streitet ihr untereinander? Wieso geht ihr vor Gerichte? Das ist Kapitel 6. Menschen, Kinder Gottes, also Glieder der Gemeinde, sie haben Probleme untereinander und statt, dass sie untereinander klären oder vielleicht von den Ältesten der Gemeinde oder von anderen Geschwistern in Hilfe holen, gehen sie vor Gerichte, für weltliche Gerichte und streiten darüber. Und Paulus geht das nicht in seinen Kopf hinein. Er sagt, das kann doch nicht sein, ihr könnt euch nicht von denen euch richten lassen, die ihr später richten werdet. Ihre Maßstäbe sind doch komplett andere wie unsere. Ihr Verständnis von Gerechtigkeit ist doch so ein anderes wie unser Verständnis von Gerechtigkeit. Was ist unser Verständnis von Gerechtigkeit? Und was ist das Verständnis der Welt für Gerechtigkeit? Die letzten Jahre habe ich das Gefühl, prügle ich das in euch rein, nach welcher Gerechtigkeit wir streben. Was ist der Maßstab, nach dem wir leben? Was ist der Maßstab der Gerechtigkeit in der Welt? Ich habe Recht und ich fordere meine Rechte ein und dann gefälligst kriege ich das, was mir zusteht. Ob nach dem Gesetz, wie auch immer. Und dann geht man vor Gericht und klagt und fordert das ein. Und dann kriegt man zugesprochen oder man sagt, nein, du bist nicht im Recht. Dann muss man selbst zahlen. Aber was ist der Maßstab in der Gerechtigkeit im Reich Gottes? Es ist nicht, ich habe Anspruch, ich habe Recht. Schaut mal, was Paulus schreibt. Vers 5, Kapitel 6. Zur Beschämung sage ich euch, also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshandeln miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist der Maßstab des Reiches Gottes. Schlägt dich einer auf die Rechte, halt ihm die Linke. Eine Meile, zwei, klar und so weiter. Das ist Gottes Gerechtigkeit, oder? Das ist eine komplett andere wie die Gerechtigkeit dieser Welt. Und Paulus sagt, wieso lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wer ist heute dazu bereit, sich übervorteilen zu lassen? Das Prinzip der Gerechtigkeit Gottes ist folgendes. Lieber Unrecht leiden, ich habe es mir so aufgeschrieben, damit ich nicht, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Das ist Gottes Prinzip des Reiches Gottes. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Und jetzt greift er das auf und sagt, das ist ein Grundprinzip. Und dann warnt er, Vers 8, aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüder gegenüber, ihr tut Unrecht und übervorteilt ihr permanent jemanden. Warum? Es geht immer um mich, um mich, um mich, um mich, dass ich bekomme, was ich will. Und dann Vers 9, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Das ist kein Kennzeichen von denen, die das Reich Gottes bekommen. Weil dieses Reich Gottes nach anderen Prinzipien funktioniert. Und dann unter anderem erklärte, was ein Ungerechter ist. Ein Ungerechter ist nicht nur der, der den anderen Bruder verklagt. Ein Ungerechter ist genauso einer, der in Unzucht lebt. Es ist genauso einer, der Götzendienst betreibt. Es ist genauso ein Ehebrecher, ein Lustknabe, ein Knabenständer, ein Dieb, ein Habsüchtiger, ein Trunkbold, ein Lästerer, ein Räuber. All das ist Unrecht und ungerecht. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken hier folgen. Schaut mal, was, um das hier, das sind natürlich Stellen, die da tun sich viele in Kirchengemeinden schwer, weil eigentlich ist es klar, oder? Es ist ziemlich deutlich, wenn die Schrift sagt, solche Menschen erben das Reich Gottes nicht, dann ist doch schwerlich zu behaupten, nein, das ist kein Problem, es ist nicht schlimm. Gott will das. Wie geht es zusammen? Er beginnt und sagt, auch schaut mal, wie bei Jesus, welche Sünden nennt er zuerst? Er beginnt wie im Römerbrief Kapitel 1, wo? Bei der sexuellen Verirrung. Wie bei Jesus in Markus Kapitel 7, das ich gelesen habe, bei den Unzüchtigen. Warum? Weil das eine schwere Sünde ist. Wir werden gleich auch sehen, warum es eine schwere Sünde ist. Ich gehe mit euch die Verse durch. Also beginnt er bei den Unzüchtigen und hier steht das gleiche Wort, Porneiaf im Griechischen. Also weder Unzüchtige, das heißt die in Unzucht Lebenden, in jeglicher Verfehlung gegenüber Gottes Maßstab, dann redet er von Götzendienern und dann von Ehebrechern. Und der Grund, warum hier Götzendiener steht, wir sind in Korinth. Und der Götzendienst war in Korinth stark verbunden mit der Tempelprostitution. Und das hat was mit sexuellen Vergehen zu tun und mit dem Opfern. Dass eine Frau, wenn man sagt, ein korinthisches Mädchen, hieß früher eben eine Prostituierte sein. So, das nur zum Hintergrund. Darum erwähnt er hier den Götzendienst hier, weil es etwas mit dieser Tempelprostitution zu tun hat. Er sagt, Unzüchtige, Götzendiener, also Tempelprostituierte, noch Ehebrecher, noch Lustknaben. Und das griechische Wort steht hier für Weichlinge. Malokos, glaube ich, heißt dieses. Ich habe an ein russisches Wort gedacht. Ja, okay, lassen wir es. Bevor ich auch hier was falsch sage. Aber bei mir klingt so ein russisches Wort. Malinki, ja. Malokos ist, bedeutet aber ein Mann oder ein Junge, der sich wie eine Frau gibt. Weichling darum. Luther und hat dann auch Lustknabe übersetzt. Dieses griechische Wort wird für die verwendet, für die Männer, die sich wie Frauen geben. Darum Weichling, das heißt weiche Bewegungen. Weiche, wie er redet nicht hart wie ein Mann, er geht nicht hart wie ein Mann. Wenn ich hart sage, versteht ihr, was ich meine? Der Gang, soll ich euch das zeigen? Nein, lieber nicht. Der Mann geht halt, stampft daher, die Frau geht normalerweise etwas anders. Ja? Und das hat weiche Bewegungen. Wenn ich das sage, ich habe Bilder von meinem Kopf, ich vermute, oder in meinem Kopf, nicht von meinem Kopf. Ich vermute, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte jetzt nicht zu viel da hineinlegen, aber es hat was eben, sich zu geben wie eine Frau. Und das ist ein Lustknabe. Warum übersetzt die Elberfelder in diese Revidierung zum Beispiel als Lustknabe oder Luther übersetzt es auch? Weil diese Männer sich zur Verfügung gestellt haben, sich hingegeben haben. In der Fußnote heißt sogar in der Elbefelder, wer eine hat, ich lese euch, was da steht, oder Weichlinge, gemein sind Männer, die sich sexuell missbrauchen lassen. Das heißt Männer, die sich wie Frauen geben und sich eben anderen Männern zur Verfügung stellen. Da sind die hier gemeint. Also Männer, die sich wie Frauen anziehen oder wie Frauen geben und wie Frauen sich bewegen und eben sich dieser sexuellen Handlung sich hingeben. Dann heißt aber auch nicht nur Lustknaben, also Weichlinge, sondern Knabenschänder. Und hier steht das andere Wort und es beschreibt Männer, die aktiv eben diese sexuelle Beziehung suchen und ausüben. Das heißt, sie suchen solche Knaben und schänden an sie. Habt ihr dieses Wort schänden noch im? Sie schänden ihre Leiber, haben wir im Römerbrief. Das heißt, sie begehen eine Sünde, das den menschlichen Körper und das die Menschen schändet. Das heißt, einen Greuel vor Gott tut. Hier in gewisser Weise macht Paulus sogar eine präzise Angabe. Er sagt nicht nur allgemein, dass Unzucht vor Gott eine Sünde ist und dass Menschen, die in der Unzucht leben und sie frönen und sie lieben beziehungsweise sie nicht als Sünde akzeptieren, für sie keine Buße getan haben. Der sagt, die haben keinen Anteil an dem Reich Gottes. Sie werden nicht gerettet werden. Und er geht weiter und präzisiert sie. Er spricht von Tempelprostituierten, er spricht von Ehebrechern, er spricht von Männern, die sich hingeben und Männer, die sich nehmen. Also er wird sehr klar und sehr präzise hier. Es ist wichtig und er betont und er sagt er, warum? Nur nebenbei. Er beginnt damit, dann redet aber auch noch Diebe, also die stehlen. Im gleichen Atemzug, liebe Geschwister, das ist wichtig, im gleichen Atemzug. Noch Habsüchtige, im gleichen Atemzug. Noch Trunkbolte, das heißt Säufer, noch Lästerer, noch Räuber. Es ist so wichtig, dass wir immer das vor Augen haben, die Schrift, sie zeigt uns diese Hässlichkeit und die Schwere der Sünde, aber sie sagt, dass für diese Sünde, dass diese Sünde genauso im Zusammenhang mit anderen Sünden. Wir dürfen nicht sagen, das ist Sünde und dann kommt man nicht das Reich Gottes, geht gar nicht, aber Lästern und Stehlen und Habsucht, kein Problem. Versteht ihr? Das geht nicht. Für all diese Sünden brauchen wir Vergebung. Für all diese Sünden brauchen wir Reinigung. Und nur wer die Reinigung von diesen Sünden empfangen hat, hat Anteil am Reich Gottes. Und was jetzt kommt, ist herrlich. Schaut mal Vers 11. Dabei bleibt er nicht stehen. Und da sind manche von euch gewesen. Korinther, ihr wart es. In Korinth gab das alles. Die Gemeinde aus Korinth bestand aus solchen Menschen. Denn das war Korinth. Ich bin so froh um den Korintherbrief. Die Gemeinde ist ein Ort begnadigter Sünder. Das sind Unzüchtige gewesen. Das waren Götzendiener, das waren Lustknaben, das waren Knabenschänder, das waren Götzen, das waren Diebe, das waren Lästerer, das waren Trunkbold, das waren die Menschen. Aber das waren sie. Warum waren sie? Schaut nur, was da steht. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt. Ihr seid abgewaschen. Von was? Von diesen Sünden wurdet ihr gereinigt. Von diesen Begierden und dem Ausleben. Das haben die getan. Aber sie wurden abgewaschen durch das Blut Jesu Christi. Sie wurden geheiligt, für Gott abgesondert. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Durch den Geist unseres Gottes. Was für ein Evangelium, oder? All diese Menschen, die sind geheiligt, gereinigt, gerechtfertigt, das heißt von Gott gerecht gesprochen. So, wie kann man? Man kann doch nicht sagen, ja, das ist nicht schlimm, wenn man dafür aber geheiligt werden muss, wenn man dafür gereinigt werden muss, wenn man dafür gerechtfertigt muss, durch den Namen Jesus Christus, das heißt in seinem Tod. Dann kann man doch nicht sagen, das ist nicht schlimm. Und das ist okay. Nachdem Jesus dafür gestorben ist, sagen wir danke, dass er gestorben ist. Und jetzt sollen wir darin weiterleben. Sollen wir das sagen, ab jetzt ist es kein Problem, weil Jesus ist ja für uns gestorben, für diese Sünde. Wir hören das laute, da sei ferne von Apostel Paulus. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Versteht ihr, wie die Schrift damit umgeht? Die benennt es klar. Die sagt, dass es Sünde ist. Aber sie sagt auch, dass dafür Vergebung gibt und Jesus dafür gestorben ist. Und dass wir Menschen das genauso zusprechen. Und wenn sie Buße tun und das als das erkennen, wenn Menschen begreifen, oh, aus diesem Grund werde ich keinen Anteil am Reich Gottes haben und zu Jesus gehen und sagen, Jesus, bitte vergib mir, dann werden sie von diesen Sünden gereinigt. Das ist das Herrliche. Jetzt geht Paulus einen Schritt weiter und erklärt, warum gerade diese Sünde und der Unzucht warum die so schwer wiegt. Warum wir auf, gerade auf diese Sünde besonders Acht geben müssen. Geht nur mit mir weiter in diesem Kapitel in Vers 12 und folgende. Dann kommt so ein herrlicher Satz von Paulus. Alles ist mir erlaubt. Also wenn einer jemand emotional hin und her reißen kann, dann Paulus dann. So von dem, was er jetzt gesagt hat, er sagt, aber alles ist mir erlaubt. Ja, wie kann ich jetzt weiter darin leben? Und jetzt erklärt er, und das müssen wir so begreifen, damit wir verstehen, das, was wir tun, wir leben in einer Freiheit in Christus. Wir sind frei gemacht. Aber frei von was? Von der Sünde. Frei von was? Von den Begierden. Frei von was? Von diesem Herz. Wir sind frei. Und das will er deutlich machen. Wir sind nicht mehr Sklaven von diesen Dingen. Also alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Dient es? Jetzt müssen wir fragen, was nützt? Was, wem und warum? Was ist der Nutzen? Man könnte ja sagen, ja, aber mir nutzt die Sünde. Ich habe da ein gutes Gefühl. Es macht mir echt Spaß und ich habe da Glückshormone, keine Ahnung. Das ist schön für mich. Ist das der Nutzen? Paulus erklärt es. Dann sagt er weiter, alles ist mir erlaubt, wiederholt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn man sich von etwas beherrschen lässt, dessen Sklave ist man, wird man von den Begierden und Sünden beherrscht, dann ist man verkauft unter die Sünde, man ist Sklave der Sünde. Aber gehört man Christus, ist man sein Sklave geworden. Wer beherrscht dein Leben? Wer beherrscht dein Herz? Wer beherrscht deine Gedanken? Das ist, Paulus sagt, ja, wir sind frei. Uns ist alles erlaubt. Wir sind, diesen allen Dingen sind wir mit Christus gestorben. Aber jetzt, nachdem wir mit ihm gestorben haben, für wen leben wir? Wer beherrscht uns? Und jetzt vertieft er diesen Gedanken und macht deutlich, schaut mal Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Also, ja, das alles wird vergehen. Wiederum, das, was wir bei Jesus gehört haben, das ist nicht, was uns unrein macht oder heiligt, was wir essen, nicht essen. Der gleiche Gedankengang. Paulus hat von seinem Meister gelernt. Vers 13 geht er weiter. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei. Und das Wort, das hier für Hurerei steht, das ist das gleiche Wort, was wir in Vers 9 mit Unzucht gelesen haben. Das ist die Pornaya. Der Leib ist nicht für, darf ich sagen, der Leib ist nicht für die Pornografie. Dafür ist der Leib nicht gemacht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Jetzt, wenn es um den Nutzen geht, wenn es darum geht, was nutzt es, dann ist nicht die Frage, was nutzt es meinem Leib, was nutzt es mir, sondern was nutzt meinem Herrn, was nutzt seinem Leib? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Was bringt es dem Leib Christi? Was ist der Leib Christi? Die Gemeinde. Was bringt es? Was ist der Nutzen? Er erklärt es. Vers 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Das ist eine herrliche Verheißung. Wenn der gleiche Geist Jesus aus dem Toten auferweckt und erlebt, dann wird er doch auch unsere sterblichen Leiber in der Lage sein, uns lebendig zu machen. Das heißt nicht nur in Ewigkeit, sondern jetzt schon uns Kraft zu geben, uns nicht von diesen Dingen beherrschen zu lassen. Wenn der gleiche Geist, der in Christus ist und in uns wohnt, da ist. Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Und jetzt wird es deutlich. Jetzt können wir noch besser die Frage nach dem Nutzen beantworten. Und warum diese Sünde der Unzucht und der Homosexualität und warum das so ein Greuel ist und warum das als eine besondere Sünde, schlimme Sünde bezeichnet wird. Lass mich das kurz zu Ende lesen, die nächsten Verse, damit ihr das im Ohr habt, und dann erkläre ich es noch in ein paar Sätzen. Ich lese nochmal ab Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Da kommt das Paulinische, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Jetzt wird es deutlich, warum diese Sünde, Unzucht, immer als erste genannt wird, obwohl sie, wie jede andere Sünde auch, zum Tode führt und aber genauso Vergebung empfängt. Aber der Grund, warum sie so schwerwiegend ist und warum sie als erste immer genannt wird, ist, weil das die einzige Sünde, die gegen den eigenen Leib ist. Jede andere Sünde ist außerhalb des Leibes. Das heißt, der Schaden, der ist immer woanders. Diese Sünde aber schadet jetzt nicht nur den anderen oder die woanders. Es schadet dein Leib. Was für ein Leib? Leib Christi. Das ist der Punkt. Es schadet. Ich lese noch zu Ende. So viele Gedanken. Oder wisst ihr nicht, Vers 19, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht Gott nun mit eurem Leib. Der Gedanke ist der, und die Schwere der Sünde ist die, dass unsere Leiber Glieder des Leibes Christi sind. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das heißt, wenn wir unsere Leiber nehmen und mit denen Unzucht treiben, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Hurerei ist, ob das Ehebruch ist oder ob das das Homosexualität ist. Der Gedanke, das Bild ist folgendes, dass man ein Teil oder dass man den Leib Christi nimmt und es und damit Unzucht treibt. Das ist ein abscheulicher Gedanke, oder? Darf ich das Bild noch hässlicher machen? Man nimmt den Arm von Christus und treibt damit Hurerei zum Beispiel. Man nimmt einen Teil von Christus, das sein Leib repräsentiert, das nicht nur repräsentiert, das ein Teil seines Leibes ist, und macht es zu einem Teil der Hure. Und Paulus erklärt, was ist damit. Denn wenn zwei eins werden, sagt er, dann sind sie ein Fleisch. Und damit wird deutlich, was damit gesagt ist. Das heißt, wenn man miteinander schläft, dann geht man eine Verbindung ein. Wenn ein Rechtfertigter, wenn ein Geheiligter, wenn ein Abgewaschener, wenn einer, der den Geist Gottes hat, hingeht und das tut, dann verunreinigt er den Leib des Christus. Glaubt ihr, Jesus wird es gefallen? Wir sagen, macht nichts. Es wird nicht viele Kapitel brauchen, da wird Paulus darüber reden, was Jesus mit solchen machen wird, die den Leib nicht richtig beurteilen. 1. Korinther Kapitel 11, ein Text, den wir einmal im Monat fast, außer letzten Sonntag hat der Viktor einen anderen gelesen, fast jeden Monat lesen wir. Und er sagt, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verloren gehen. Jesus wird es nicht einfach hinnehmen. Er wird uns unter Zucht nehmen, weil wir gegen sein Leib sündigen. Wir können kein Abendmahl feiern und sagen, Jesus, wir sind eins mit dir. Dein Blut hat unsere Sünden gerechtfertigt. Und wir sind eins mit dir durch das Brot. Durch dein Leib. Und dann hingehen und diesen Leib nehmen und damit Hurerei treiben zum Beispiel. Oder Unzucht treiben. Oder Homosexualität ausleben. Es ist gegen seinen Leib. Ich habe mir aufgeschrieben, der Auftrag ist sehr klar. Da steht, flieht die Unzucht. Also, ich braucht keine tiefere exegetische Auslegung. Wenn einer fragt, ja, ist das erlaubt, nicht erlaubt, wie weit, was ist noch, steht, flieht, steht nicht, schaut, dass ihr nicht zu nahe kommt. Schaut zu, dass ihr gerade so nochmal so davon kommt. Die Frage ist nicht, wie nah darf ich dem gehen, was ist noch nicht Unzucht? Die Frage ist, wie weit weg kann man davon gehen? Und das ist die große Herausforderung. Und wir leben in einer Zeit, in der wird nicht diskutiert, wie weit kann man weg davon? Hier geht es darum, wie nah kann man kommen? Was ist noch okay? Wobei die Grenzen sind schon längst gefallen. Und dass etwas als Gottes Norm dargestellt wird, von Gott gewollt dargestellt wird. Man sagt, ja, lästern, ja, vielleicht noch nicht, aber Raub ist schlimm, Mord ist schlimm, geht gar nicht, Todsünde, aber das. Die Grenzen fallen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das nicht nur in den Großkirchen, liebe Geschwister, das ist genauso in Gemeinden, ob in freien Gemeinden und Bundgemeinden. Wir als Älteste sind tagtäglich fast damit konfrontiert, in der Seelsorge, in Gesprächen, wo man erklären muss, nein, das ist Sünde. Das ist nicht okay. Und gleichzeitig zu verstehen, und das bedeutet nicht, wenn wir in der Gnade leben und aus Gnaden leben, dass wir dann sagen, dann lasst uns sündigen. Sondern dass wir verstehen, wir wollen nicht sündigen. Warum? Weil wir ein Leib Christi sind. Wir sind der Leib Christi. Ich möchte noch ein, zwei Stellen heute noch mit euch das machen, das ist gut. Die Zeit ist noch gut und dann kann ich nächstes Mal mit euch weitergehen. Ich sage am Ende der Bibelstunde, was uns nächsten Mittwoch erwartet. Geht mit mir noch ganz kurz in 1. Timotheusbrief. Ich nehme eine weitere Stelle, die ich denke sehr gut ist, um das zu zeigen, was die Schrift darüber lehrt. Und vor allem, wie wir damit umgehen, dass wir nicht gesetzlich sind, dass es hier nicht darum geht, dass man gesetzlich ist, sondern wie wir damit gut umgehen. 1. Timotheus, Kapitel 1. Ich lese auch wieder ab Vers 8 und dann erkläre ich euch in dem Zusammenhang die Verse. Ab Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gottlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, da haben wir wieder diesen Begriff, Menschenhändler, Lügner, Meineidige, und wenn etwas anders der gesunden Lehre entgegensteht. Dieser Lebensstil, diese Dinge, die hier aufgezeichnet werden, unter anderem eben diese Unzüchtige, das heißt dieses gleiche Wort für die Porneia, und diese knabenschändenden Männer, die sich die anderen Männern mit anderen Männern Geschlechtsverkehr haben. Das sind die Begrifflichkeiten, die unter anderem auch Gottlose, Sünde, Heillose und so weiter. Das ist alles, was der gesunden Lehre entgegensteht, sagt die Schrift. Die Schrift sagt, das ist etwas, was keine gesunde Lehre ist. Was werden falsche Lehrer tun? Sie werden lehren, dass es okay ist. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, sagt Petrus. Aber Paulus sagt, das ist etwas, was der gesunden Lehre entgegensteht. Das ist nicht gesund. Auch wenn manche glauben, dass es gesund ist. Das ist nicht gesund. Paulus nimmt Timotheus hinein. Er gibt ihm den Auftrag, ermutigt ihn für seinen Dienst in diesem Brief. Und er beginnt damit, schaut mal, ich lese ab Vers 3. Ich zeige euch kurz den Zusammenhang. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einige Weisungen erteilen solltest, nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der in Glauben geschieht. Paulus ermutigt Timotheus, sich aufs Eigentliche zu konzentrieren, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Sich nicht auf Streitgespräche und Themen einsteigen, die letztendlich nichts bringen, die nur Unfrieden bringen und die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Er sagt, der Verwalterdienst, ich habe das für mich angestrichen, als Erinnerung, heute habe ich wieder echt gerne das gelesen, der Verwalterdienst Gottes fördert den Glauben. Er sagt, das ist da unser Dienst, wir wollen den Glauben fördern. Wir wollen uns nicht mit Nebenthemen und Dingen beschäftigen, die nur Unfrieden schaffen. Das ist nicht das, was wir tun. Irgendwelche Fabeln, irgendwelche Geschlechtsregister, irgendwelche Dinge. Und dann sagt er, Vers 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das sollte unser Dienst hervorbringen. An den Kindern Gottes sollten wir das Ziel vor Augen haben. Was wollen wir? Was ist mein Auftrag von dieser Kanzel an der Gemeinde, an uns? Was sollte der Dienst, der Verwalterdienst Gottes sein? Er sollte die Liebe fördern. Er sollte die Herzen zum guten Gewissen führen, dass man ein gutes Gewissen hat vor Gott und dass man einen ungeheuchelten Glauben lebt. Nicht geheuchelt, nicht geschauspielert, einen echten, reinen, ungeheuchelten Glauben. Und so fördert ihn Timotheus, sagt Timotheus, das musst du tun, das ist dein Auftrag. Vers 6 sagt er, davon sind einige abgeirrt und haben sich dem leeren Geschwätz zugewandt. Viele haben dieses Ziel aus den Augen verloren. Die sind von diesem Anliegen abgeirrt und haben sich im leeren Geschwätz, das ist es, ein leeres Geschwätz. Das dient nicht diesem Ziel. Und dann sagt er, aber wir geben sich, das sind falsche Lehrer, Vers 7. Sie wollen Gesetzlehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Sie haben keine Ahnung eigentlich von dem, was sie da reden. Die verstehen das Gesetz nicht. Und jetzt in diesem Zusammenhang sagt der Paulus, wie aber lehren wir das Gesetz? Was ist förderlich? Was fördert den Glauben? Wie lehrt man das Gesetz? Das Gesetz lehrt man so, dass es gesetzmäßig ist. Das Gesetz ist, ich lese nochmal Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Wie muss man das Gesetz gebrauchen? Und jetzt sagt er, wie man es gebrauchen will. Man gebraucht das Gesetz nicht für Gerechte. Wer ist ein Gerechter? Der in Jesus Christus gerecht worden ist. Das heißt, so gebrauchen wir nicht das Gesetz. Wir bringen Menschen nicht unter das Gesetz und sagen, du musst das Gesetz halten. So gebrauchen wir das Gesetz nicht. Das bringt uns den Tod. Er sagt hier, abgeirrt und sie spielen sich auf, die behaupten, das Gesetz zu kennen. Sie haben keine Ahnung, was sie sagen. Aber wie gebrauchen wir das Gesetz? Für wen gebrauchen wir das Gesetz? Und jetzt erklärt er das. Indem ihr dies wisst, dass für ein Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gottlose, Widerspenstige und so weiter. Das heißt, für wen? Für die, die nicht unter der Gnade sind. Für Menschen, die in ihren Sünden gefangen sind, die in ihren Begierden gefangen sind, leben und keine Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Das Gesetz überführt sie von ihrer Schuld. Darum das Gesetz, darum auch das, was ich mit euch im Alten Testament angeschaut habe, Gott offenbart und sagt, das ist ein Gräuel von mir, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Darum brauchen wir das Gesetz, um einen Spiegel den Menschen vorzuhalten und sagen, das ist nicht Gottes Schöpfung, das ist nicht Gottes Plan. Und Paulus sagt, wenn wir das Gesetz so gebrauchen und den Menschen Gottes Willen offenbaren, seine Heiligkeit und die Sündhaftigkeit des Menschen, dann ist es gesetzmäßig, das ist wie Gott es will. Mit welchem Ziel? Vergebung für diese Sünden. Für die Gottlosigkeit, Vergebung für die Widerspenstigkeit, für die Heillosigkeit, Unheil und. So gebrauchen wir das Gesetz. Menschen, ein Zuchtmeister auf Christus hin. Aber was werden die Menschen machen? Ich schließe mit dem vorletzten Vers. Geht mal in 2. Timotheus, Kapitel 4. Zweiten Brief wird er deutlicher. Ermutigt Timotheus noch intensiver. Ich hoffe, ihr habt das noch im Ohr. Er sagt, das alles ist nicht gesunde Lehre. Und jetzt sagt er Kapitel 4, ich lese ab Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Liebe Geschwister, das ist unsere Zeit. Das ist diese gesunde Lehre. Es ertragen die Menschen heute nicht. Darum gibt es solche Bücher und Zeitschriften und all das. Weil man merkt, das wollen die Menschen nicht mehr hören. Was wollen sie hören? Sondern nach ihren eigenen Begierden. Nach ihren eigenen Begierden sich selbst Leere aufhäufen werden, weil es in ihnen, in ihren Ohren kitzelt. Sie suchen Menschen, die ihnen sagen, deine Begierden sind okay, du bist okay, dein Denken ist okay. Natürlich kitzelt es in den Ohren, in welcher Weise? Ja, es ist alles okay. Keine Anklage, keine Verurteilung. Man sucht sich Menschen, und das sind, da kommen wir eben in den Petrusbrief zurück, falsche Lehrer werden kommen, sie werden verderbenbringende Parteien hineinführen. Menschen werden sich solche Lehrer holen, sie werden natürlich die gerne hören, die ihnen sagen, das ist keine Sünde, das ist alles okay. Das ist unsere Zeit. Und sie nimmt zu und zu, und darum spricht die Bibel von diesem großen Abfall. Ich schließe für heute in der Offenbarung. Es gibt kein besseres Buch, als abzuschließen, und zwar im letzten Kapitel sogar. Also weiter kann ich nicht gehen, heute nicht. Ab nächstes Mal wieder zurück. Ab nächstes Mal wieder zurück. Kapitel 22. Ich lese ab Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Die Offenbarung endet mit diesem himmlischen Jerusalem, mit dieser himmlischen Stadt, mit diesem Reich Gottes, mit diesem Erbe, das empfangen wird, annehmen wird. Es ist das Bild von dieser Stadt, es ist das Bild von diesem Baum des Lebens, das Früchte bringt und das Nahrung bringt. Ein ewiges Leben wird uns hier in herrlicher Weise vor Augen gemalt. Und er sagt, wer hat Anteil daran? Wer weiße Kleider hat. Das heißt, die Menschen, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt wurden, die das Kleid der Gerechtigkeit bekommen haben und es angezogen haben. Das ist ein herrliches Bild für unseren Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Wer an ihn glaubt, kriegt dieses Hochzeitskleid, das absolut rein und absolut weiß ist. Ohne Schuld, ohne Sünde. Das heißt, die Schuld wird bedeckt. Aber wisst ihr, wer aber nicht im Glauben Buße über die Sünden getan hat und auch nicht zugestanden hat, dass es Sünde ist, der kriegt dieses Kleid nicht. Da können die falschen Lehrer ihm sagen, was sie wollen. Nein, nein, das ist schon okay. Du bist trotzdem gerettet, du bist trotzdem geliebt. Gott wird dich trotzdem annehmen, sogar Satan wird er annehmen. Egal, was sie sagen, egal, was sie versprechen. Wer nicht seine Sünden bekannt hat, als Sünde bekannt hat und somit sie nicht weiß, gewaschen hat durch das Blut des Lammes, hat keinen Anteil daran. Schaut nur, wer hat keinen Anteil? Vers 15. Draußen sind aber die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen, das ist das gleiche Wort, und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Der die Lüge liebt und tut, der die Lüge des Teufels glaubt und tut. Wer die Wahrheit Gottes leugnet, er hat keinen Anteil an dieser Stadt. Er hat keinen Anteil eben am Reich. Ich hoffe, dass ihr die nötige Differenzierung habt. Ich kann förmlich die Gedankenblasen bei euch über den Köpfen sehen, so bei manchen in den Augen. Aber ich lüge doch auch. Habe ich jetzt keinen Anteil? Hast du die Sünde bekannt? Glaubst du an das Erlösungswerk Jesu Christi? Dann hast du das Kleid der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt nicht, es ist nicht der, der die Sünden nicht hat, der sie überdeckt bekommen hat. Versteht ihr? Das Bild ist, ich bin schuldig und sündig. Ich habe die Tage interessanterweise ein Video bekommen von einer lieben Schwester über einen Engländer, der in seiner Jugend entdeckt hat, dass er homosexuell ist. In dieser Zeit aber zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Also zwei gewaltige Erkenntnisse bekommen. Und sein Weg, wie er dann damit, wie gehe ich jetzt aber damit um? Und für ihn war es klar, Das ist nicht, was Jesus will. Und entweder folge ich ihm nach oder ich folge meinen Begierden nach. Und er hat sich entschieden, er folgt Jesus nach. Ja? Und es ist sehr interessant, wie er damit umgeht. Und das heißt, er sagt, ich habe keine romantischen Gefühle für eine Frau. Immer noch nicht. Aber ich weiß, ich kann meine Begierden mit einem Mann nicht ausleben. Das ist Sünde. Und er hat das Kleid der Gerechtigkeit. Und er geht hinein in das Reich Gottes. Menschen haben Begierden nach Alkohol, andere haben Begierden nach... Ich bin immer so leid, diese Klassiker und diese Klischees immer aufzurufen. Spielt keine Rolle. Die Bibel zeigt uns, was die Begierden sind. Wir alle haben Begierden, oder habt ihr keine? Ich habe gerade eigentlich eine große Begierde. Ich habe Hunger. Wir haben Begierden. Wie schwer ist es, unsere Begierden unter Kontrolle zu kriegen, oder? Es gibt Zeiten, da gelingt es uns. Und dann gibt es Zeiten, da werden wir überrannt von ihnen. Aber wir haben das Kleid der Gerechtigkeit. Es überdeckt das alles. Warum? Weil wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir sagen nicht, Jesus, ich habe keine Sünde, ich habe kein Problem. Nein, wir sagen, Jesus, ich habe Probleme, ich habe viele Begierden, aber du bist dafür gestorben. Wir bekennen das als Sünde. Wir sagen nicht, Jesus, das ist doch kein Problem, oder? Das ist doch okay, das ist doch natürliche Veranlagung, Jesus. Das ist doch okay. Das sagen wir nicht. Wir sagen, Jesus, das ist Sünde. Darum sind wir im Licht. Wer sagt, es ist keine Sünde, er ist nicht im Licht. Nochmal, ein Kind Gottes ist nicht der, der keine Begierden hat. Der nicht sündigt. Das ist nicht das Kind, das ist utopisch. Unmöglich. Ein Kind Gottes ist, der weiß, dass es Sünde ist und zu Jesus geht und diese Sünde reinigen lässt. Das macht ein Kind Gottes aus. Nochmal, ich ende heute so, wenn wir aber sagen, das ist keine Sünde, dann werden die Menschen nicht zu Jesus gehen. Das wäre fatal. Was machen wir nächstes Mal? Noch einmal werden wir dieses Thema in dieser Weise vertiefen, indem wir uns vom nochmal Epheser und Römer gehen und Hilfestellung holen, wie gehen wir aber mit Begierden um? Was lehrt die Schrift? Und die Schrift gibt uns da eine herrliche Botschaft, das gucken wir uns dann noch an. Und dann ist noch eine Sache in diesem Abschnitt, den wir haben. Wir haben uns die Gewissheit des Gerichts angeschaut. Wir haben jetzt gerade uns beschäftigt mit den drei Beispielen des Gerichts und wir müssen uns noch mit dem Muster des Gerichts uns beschäftigen. Das zeige ich euch am Beispiel von Lot und Noah. Was ist das Muster? Und das, ich denke, wird auch ein gewinnbringendes Studium für uns sein. Also, wir haben noch einiges zu entdecken. Und auch wenn wir nun langsam vorwärts kommen, wichtige Wahrheiten, die wir zu lernen haben. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir wollen dir nachfolgen. Du bist unser Herr, du hast die Autorität. Du bist derjenige, bei dem wir die Vergebung unserer Schuld und unserer Sünden empfangen. Herr, unser Herz ist voller Begierden. Aber wie dankbar bin ich, dass du durch dein Blut uns erkauft hast, nicht nur unser Herz, sogar unseren ganzen Leib, Körper erkauft hast, wir gehören dir. Du hast uns deinen Geist gegeben. Und durch deinen Geist dürfen wir leben. Herr, lehre uns diese Wahrheit heute, lehre uns diese Wahrheit auch morgen. In der nächsten Bibelstunde, ich danke dir dafür, dass du da bist, um das zu tun. Amen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Bis Sonntag dann.